Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und willkommen zu einer neuen Talkfolge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir schon an der nächsten Staffel arbeiten. Heute gibt es wieder eine Folge aus der Gesprächsreihe Was die Welt zusammenhält. Diesmal mit der bekannten Schauspielerin Ursula Strauss und dem Komplexitätsforscher und Physiker Stefan Thurnherr vom Complexity Science Hub in Wien. Am 4. Oktober 2024 sprachen die beiden im ORF Radio Kulturhaus in Wien über Netzwerke und Kommunikation, die Fragmentierung der Gesellschaft durch die sozialen Medien und über Gemeinschaftssinn in schwierigen Zeiten. Durch den Abend geleitet hat der Moderator Günter Keindelsdorfer. Die Gesprächsreihe Was die Welt zusammenhält findet in Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, dem ORF Radio Kulturhaus Wien und Radio Ö1 statt. Viel Spaß beim Hören!
Kann man als Mensch 200 oder 300 Freundinnen und Freunde haben? Wird man demnächst Krankheiten heilen können, die man bis vor kurzem noch für unheilbar hielt? Und zerreißt es die westlichen Demokratien wirklich, wie es immer wieder heißt? Und was hat das mit Social Media zu tun? Das sind einige der Fragen, die wir in der folgenden Stunde erörtern möchten. Ich freue mich, zwei prominente Persönlichkeiten hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen Ursula Strauss. Sie ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen und Sängerinnen im deutschen Sprachraum. In vielen anspruchsvollen Kinofilmen war sie zu sehen, auch als Titelheldin der beliebten Fernsehserie Schnell ermittelt hat sie großen, großen Erfolg. Applaus bitte für Ursula Strauss.
Vielen Dank. Danke schön.
Mein zweiter Gast ist gebürtiger Tiroler. Er ist in Innsbruck zur Welt gekommen, Jahrgang 1969. Er ist Physiker und Komplexitätsforscher. Seit dem Jahr 2015 leitet er den Complexity Science Hub Vienna. Jetzt zögere ich, heißt es der Hub oder das Hub?
Der.
Der, dann war es richtig.
Aber wenn man es gendert, ist es die Hub. Aber es ist...
Wollen wir es nicht übertreiben. Seit 2015 leitet er den Complexity Science Hub Vienna, eine Institution, die sich mit den Grundlagen komplexer Systeme beschäftigt. 2017 wurde er vom Club der Bildungs- und WissenschaftsjournalistInnen als Wissenschaftler des Jahres ausgezeichnet. Applaus für Stefan Thurnherr. Ursula Strauss, ich würde unser Gespräch gerne mit einem kleinen Gedankenexperiment beginnen. Angenommen, Sie bekämen das Angebot oder den Auftrag, in einer großen europäischen Kinoproduktion eine Komplexitätsforscherin zu spielen.
Großartig.
Wie würden Sie das anlegen?
Komplex.
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe mich intensiv vorbereitet auf die Sendung und habe aber trotzdem, ich hoffe, ich lerne da heute viel dazu und habe mich intensiv vorbereitet auch auf diese Diskussion. Ich habe eigentlich nur sehr undeutliche Vorstellungen davon, wie der Alltag eines Komplexitätsforschers, einer Forscherin ausschaut. Ursula Strauss, wie würden Sie an so einen, wirklich jetzt an einen solchen Auftrag herangehen? Würden Sie sich aufs Drehbuch verlassen, auf Ihre Intuition oder würden Sie den Stefan Thurnherr anrufen und fragen?
Ich wollte sagen, ich würde den Stefan anrufen und fragen, ob ich ein bisschen recherchieren kommen darf. Aber das ist so eine Mischung, es ist ein komplexer Figuren erstehen lassen oder zum Leben erwecken, ist ein komplexer Vorgang, der von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Das beginnt, wie du richtig gesagt hast, mit dem Buch. Wenn die Geschichte nicht Hand und Fuß hat und wenn das nicht eine Figur ist, die sich mir beim Lesen logisch erklärt und die mein Instrument zum Klingen bringt, dann wird es wahrscheinlich eher schwierig werden, einen Zugang dazu zu finden. Wenn aber das Buch stimmt und die Menschen, die sich mit dieser Geschichte beschäftigen, wie sie sie erzählen wollen, wo der Fokus drauf gelegt wird, dann gibt es eigentlich nur mehr die Recherche, die mir bleibt, und der Rest ist Intuition, und ganz viel passiert dann auch noch vor Ort und am Set, und es hat wirklich immer ein bisschen damit zu tun, dass, wenn Figuren gut geschrieben sind, melden sich die auch so.
Die Figuren melden sich in
der Situation beim Spielen, trete ich eigentlich in den Hintergrund und bin im Moment, hat fast ein bisschen was Buddhistisches eigentlich, wenn ich mir da jetzt selber so zuhöre, aber ich trete wirklich in den Hintergrund und die Figuren machen, und dann passieren auch Dinge, die man sich vorher nicht ausdenken kann.
Das Buddhistische wäre, dass sie ihr Ego für
zurückstellen,
oder,
ja.
Oder vergessen, oder sich das Ego kurzfristig auflöst und sie in eine ganz andere Rolle schlüpfen.
Ja, genau.
Und was, Ursula Strauss, stellen Sie sich unter einer Komplexitätsforscherin vor?
Ich habe die leise Befürchtung, dass es wahnsinnig viel mit Zahlen zu tun hat. Und das wäre für mich ja als schwache Mathematikerin und immer darunter gelitten habende Schülerin, dass es in der Mathematik Statistik auch gibt und so, das wäre schon ein Wermutstropfen. Das würde es mir sehr erschweren. Ich nehme an, ich liege nicht falsch.
Nein.
Ja. Stefan Turner, ich wollte gerade nachfragen, wenn Sie es prozentuell beziffern müssten, wie viel Prozent Ihrer Arbeit ist Mathematik in der Komplexitätsforschung?
Gute Frage. Vielleicht 20?
20% Mathematik.
Ah, das ist aber wenig.
Und könnte die Ursula Strauss diese leichte Mathematikschwäche kompensieren durch die anderen 80%? Was sind denn die anderen 80%?
Die anderen 80%. Die Hauptsache, um die es immer geht, ist, dass man, also jeder Forscher hat irgendeine Form von Problem, also von wissenschaftlichem Problem, andere vielleicht auch.
Fragestellung.
Und da geht es darum, dieses Problem zu verstehen. Ganz mechanisch zu verstehen, wie funktioniert etwas. Was passiert, wenn man das irgendwie verdreht oder wenn man es unter Stress setzt oder wenn man das irgendwie manipuliert? Wie funktioniert ein System? Und die Hauptarbeit, die allerdings vielleicht nur 2% ist, ist dieses Verständnis zu kriegen. Und das kommt meistens nicht mit Mathematik oder vielleicht ein bisschen mit Hilfe von Mathematik, aber das Wichtigste ist der Intuition, dass man sich in diese andere Welt hineinversetzt, dass man da plötzlich Teil einer abstrakten Welt ist und in der dann sieht, wie was funktioniert.
Aha, schau, und ich erkenne Parallelen.
Es gibt Parallelen, nur bei ihm sind es nur 3% Intuition und bei Ihnen
oder Strauss bestimmt. Ja, wahrscheinlich sind die Gewichte ein bisschen anders, ja. aber dass man da in eine andere Welt muss, in der man was erkennt und in der man dann was... wenn ich es erkenne, ist noch nicht genug, dann muss ich es formulieren, dann muss ich es aufschreiben, dann muss ich es irgendwie nachvollziehbar machen, damit zumindest meine Kolleginnen das nachvollziehen können, was meine Idee, mein Vorschlag ist, wie das funktionieren könnte. Und da kommt dann Mathematik ins Spiel. Das ist dann die Sprache, die es ist. Das ist dann ein Text, der dann offen für Debatte ist.
Mhm. Machen wir es eine Spur konkreter, wenn ich da nachfragen darf. Die Komplexitätsforschung ist ja, wenn ich es richtig verstehe, ein interdisziplinäres Fach. Sie beschäftigen sich ja mit den unterschiedlichsten Dingen. Ich sage jetzt was. Entwicklungen auf Börsen, Entwicklungen von Pandemien, Epidemien, Gesundheitsphänomene, mathematische Probleme, soziale Verwicklungen, soziologische Fragen. Können Sie das ein bisschen skizzieren, ganz konkret, womit Sie in den letzten Jahren zu tun gehabt haben?
Also es sind immer komplexe Systeme. Und ein komplexes System ist etwas, da gibt es Bauteile, Sachen, die das System aufbauen. Und diese Bauteile hängen zusammen durch Netzwerke. Und diese Netzwerke, die Bauteile zusammenhalten, die verändern sich in der Zeit. Also was ist ein Netzwerk? Also wenn die Bauteile die Menschen sind, dann ist zum Beispiel das Telefonanrufnetzwerk ist das, wie sich die Leute, wie der Homo sapiens in Österreich miteinander kommuniziert zum Beispiel. Und diese Kommunikation verändert die Leute. Manchmal, ja, natürlich. Manchmal sieht man das, manchmal sieht man das nicht. Und wenn ein komplexes System jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Ich frage mal, ich darf gleich nachfragen. Also das kann ich mir vorstellen. Ein großer Telefonanbieter, so stelle ich mir das vor, hat natürlich Aufzeichnungen, dem Datenschutzregelungen entsprechend, weiß ich nicht, für 3 Monate, weiß ich jetzt nicht auswendig, alle Telefongespräche, die in diesem Telefonnetz in Österreich von wem zu wem auch immer geführt werden. Eine ungeheure Datenmenge und ein riesiges Netzwerk. Das wäre ein solches System, mit dem man sich beschäftigen könnte und an das man Fragen stellen könnte.
Wo man zum Beispiel Fragen stellen kann, wie kommuniziert der Homo sapiens? Oder wie Sie anfangs gesagt haben, wie viele Freunde hat ein Mensch? Mit wie vielen Leuten telefoniere ich? Mit wie vielen Leuten telefoniere ich sehr häufig? Also das sind dann wahrscheinlich die wichtigeren Kontakte. Also da kann man so ein bisschen messen, wie stark sind zwei Menschen miteinander verbunden durch ihre Kommunikationsinteraktion, also der Kommunikation hält ja die soziale Welt zusammen. Und wenn ich mal die Kräfte habe zwischen den Bauteilen, dann sagt der Naturwissenschaftler, wow, das ist ja fantastisch. Wenn ich die Bauteile habe und die Kräfte dazwischen, dann kann ich, haben wir so in der Naturwissenschaft gelernt, alles ausrechnen.
Aber was heißt das jetzt zum Beispiel, das war ja, soweit ich weiß, eines oder ist eines der Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, Modelle von Gesellschaften oder weiß ich gar nicht, der österreichischen Gesellschaft zu entwickeln und bestimmte Diagnosen zu stellen, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt.
Eine von diesen Fragestellungen, die wir da haben, ist, dass wir beobachten ein paar Sachen. Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass das Gesellschaft mehr und mehr polarisiert die letzten 20 Jahre. Warum ist das so? War das irgendwann in der Geschichte schon mal so? Nein, das ist ziemlich, ziemlich einzigartig. Also in der Form, in der das jetzt passiert. Es ist nämlich nicht Polarisierung, sondern es ist Fragmentierung. Die Gesellschaft zerfällt zurzeit in Bubbles.
Ja.
In lauter kleine Gruppen, wo innerhalb der Gruppe die Leute sich gut verstehen, Freunde sind. Aber alle, die außerhalb der Bubble sind, sind ein bisschen suspekt. Warum kommt es zu so einer Bubble-Bildung? Was man noch sieht, die letzten 20 Jahre, also 2008, ist so ein kritisches Jahr, gibt es das Smartphone plötzlich. Das ändert das Handy hat schon unsere Kommunikations Pattern, Muster komplett verändert und das Smartphone ändert dann nochmal radikal, wie wir miteinander kommunizieren. Und insgesamt haben wir jetzt 2024 ein bisschen mehr Kommunikationspartner, die uns beeinflussen, auch in politischen Meinungen zum Beispiel, als 2004. Jetzt kann man soziale Modelle machen, künstliche Gesellschaften im Computer nachbasteln, kann man alles diskutieren, ob das jetzt wie realistisch das ist, aber wir haben da jetzt Modelle, wo wir eindeutig sehen, dass mit mehr Kommunikationspartnern Fragmentierung passieren muss, fast so wie ein Naturgesetz. Ich kann da gar nicht viel anderes machen. Also man kann dann schon fragen, welchen Parameter müsste ich jetzt drehen, dass es doch nicht fragmentiert, wenn Kommunikationspartner zunehmen. Sieht man was, wo man sagt, nicht. Man müsste die Temperatur erhöhen. Und was ist Temperatur? Das ist sowas wie Toleranz. Die Meinung des anderen nicht mehr so oder der anderen nicht mehr so ernst nehmen. Vielleicht ist Toleranz nicht das richtige Wort, aber bisschen weniger
Respekt
ernst oder Respekt und
aber ja, dann müsste man die Temperatur dann nicht eher runter
ja, Temperatur ist jetzt erhitzen. ein Begriff, der ist jetzt sehr kann ich jetzt nicht
ja nicht genau. Also eigentlich geht es nicht um Temperatur, sondern um ein Fluidum oder um
wie stark können mich die anderen
Ja.
Ich glaube, es geht ganz stark darum, dass man ständig zugeballert wird mit einer Million vor allem oberflächlichem Zeug, das irrsinnig viel Energie abzieht. Also man kann sich ja fast nicht mehr in unserer Welt, in unserer Zeit, gibt es ja fast nicht mehr die Möglichkeit, sich zu konzentrieren. Ich merke das sehr stark, diese komischen Plattformen, die man bedienen muss, Social Media, in meinem Bereich ist das so, dass man aufgetragen bekommt, dass man sie bedienen muss. Jetzt kann man sagen, ich lasse mich nicht davon versklaven, ich mache das nach meinen Regeln. Wenn ich Lust habe drauf, Entschuldigung, wenn ich Lust habe drauf, mache ich es, aber ich lasse mich nicht versklaven davon. Nichtsdestotrotz öffnest du das Ding und siehst in einer Minute 5 verschiedene oder 20 verschiedene Lebensentwürfe, alles nur Ausschnitte, alles nur oberflächliche Kratzereien und es geht niemals in die Tiefe. Mhm. Und kombiniert mit dieser Bubblebildung, dass man ja durch dieses Eingespanntsein und Abgelenktsein und ständig Energie für was verwenden, was überhaupt nichts bringt, weil es ja nicht in die Tiefe geht, merke ich auch an mir selber, dass ich mich versuche, immer mehr so zurückzuziehen an einen Ort, an dem ich mich auskenne. Mein Problem ist nämlich, dass Komplexität etwas ganz Fantastisches, also ich finde Komplexität fantastisch, wir sind alle, der Mensch ist ein komplexes Wesen, diese Welt funktioniert auf sehr komplexe Art und Weise, aber ich muss mich dazwischen auch ausruhen können davon, an einem Ort, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich auskenne, weil alles rundherum schon so crazy ist und laut und zu viel. Mhm. Die Tatsache, dass wir alle Krisenherde auf der ganzen Welt ständig mitbekommen und irgendwie schon auch auf unseren Schultern tragen, weil du kannst ja nicht einfach sagen, es ist mir wurscht. Also wir sind ständig in einer Situation, in der es darum geht, sich selbst zu schützen und trotzdem Empathie nicht zu verlieren. Und das gelingt den einen besser und den anderen schlechter. Und dadurch, dass man nicht miteinander kommuniziert oder viel weniger oder nur an der Oberfläche, ziehen sich alle in diese Bubbles zurück und es ist ein ganz gefährlicher Zustand.
Wo ist denn der Ort, an den Sie sich zurückziehen, wenn Sie sich dem allem entziehen wollen?
Ich ziehe mich in meinen Garten zurück und schaue meinen Kaninchen beim Vermehren zu und merke, dass ich nichts mehr unter Kontrolle habe und dann geht's mal kurz.
Stefan Turner, was mich interessiert, wenn Sie an solchen sozialen Modellen arbeiten, wie Sie es gerade skizziert haben, gibt es da eine empirische Basis, mit der Sie arbeiten? Eben sagen wir, ich weiß es nicht, Telefonverbindungszahlen oder Netze. Oder kann man das auch als Glas, genau dieses Experiment, das Sie uns vorgestellt haben, kann man das auch als Glasperlenspiel einfach ganz abstrakt machen? Ich baue sozusagen eine elektronische Gesellschaft aus 1 Million Teilnehmerinnen und Teilnehmern und gebe denen Aufträge und lasse den Computer das durchspielen und schaue, was passiert. Oder gibt es beides?
Es ist beides. Also auf der einen Seite kann ich so ein Glasperlenspiel ja sicher machen, aber das muss ich dann irgendwie parametrisieren. Ich muss diesem Modell dann sagen, wie die Interaktionen sein sollen.
Ja, einen Auftrag geben oder eine Fragestellung.
Ja. Und das macht man oft mit Daten, die man hat, mit Beobachtungsdaten, wie zum Beispiel einem Telefonnetzwerk, wo man halt sieht, typischerweise hat man 6 Leute, die man anruft, glaube ich, im Schnitt. Und,
in welchem Zeitraum? Am Tag oder als Normalmensch?
Als Normalmensch.
Normalmensch ruft man 6 Menschen an?
Die durchschnittliche Anzahl der... Pro was ist eine gute Frage. Ich glaube, das
oder ist 6, das oder die 6 Menschen, die man anruft, wenn es einem schlecht geht oder wenn die mit denen man ganz
6 starke Verbindungen.
Starke Verbindungen. Okay.
Also wenn man eine Person nur einmal im Jahr anruft, ist das
keine starke Verbindung. Verbindung. Okay. 6.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, natürlich.
Wenn ich dir so zuhöre. Entschuldige, ich bin immer dann gleich per Du, es tut mir sehr leid, aber
ja, wir
eigentlich muss ich mich dafür nicht entschuldigen, wir waren ja vorher auch per Du, nein, wir sind per Du. Man muss ja dann nicht so tun,
als wäre es anders. Ich sage weiter Sie zu euch, damit ich die Form wahre.
Ja, okay, wahre die Form. Ich werde die Form jetzt verlassen. Ich habe eine Frage. Das heißt, so wie du das beschreibst, klingt das für mich, als ihr seid quasi dafür zuständig, Problembewusstsein zu schaffen. Kann man das so sagen? Weil es geht ja sehr oft darum, dass man ohne das Problem Bewusstsein zu bekommen nichts verändern kann. Ne? Das ist ja immer das Erste. Ist so.
Wir würden gern Grundlagen schaffen, Faktengrundlagen.
Ja.
Es gibt viel Problembewusstsein. Es ist sehr vielen Leuten, auch Entscheidungsträgern, klar, was ja. Probleme sind. Aber es ist, nachdem fast alles ein komplexes System ist, nicht klar, wie man das jetzt am besten löst. Was soll man als Grundlage für Entscheidungen heranziehen? Soll man religiöse Werte heranziehen oder soll man Ideologie heranziehen oder kann man einfach eine Faktenbasis schaffen,
ja.
wo man dann ohne Ideologie, ohne Voreingenommenheit versuchen kann, eine Debatte zu starten.
Ja, das heißt, ihr seid nicht das Problembewusstseinbilder, sondern ihr tut das Problem auseinander
klamüsern,
um es zu entemotionalisieren.
Das wäre die beste.
Und eine Faktenbasis einmal vorzulegen, ja. Genau. Über die man dann diskutieren kann.
Genau. Jetzt ist sehr oft die Situation in meiner Beobachtung, dass man einfach drauf losdiskutiert und man schaut mal auf den Parteilabel und dann ist egal, über was man diskutiert, hat man immer die gleichen Barrieren. Gut, dass es Debatten gibt immer noch, werden ja weniger, gut, dass es noch ein paar gibt. Aber wenn man eine Faktenbasis hätte, dann könnte man auf einem viel höheren Niveau dann wieder diese Debatten haben, auch wieder mit den verschiedensten Parteien und Ansichten und so weiter, aber einfach viel, viel, viel gescheiter.
Aber was folgt jetzt? Ich bleibe wieder bei diesem Beispiel, das Sie uns präsentiert haben. Also das Smartphone und die Erfindung des Smartphones hat zu einer Fragmentarisierung und einem Erosionsprozess unserer Gesellschaft beigetragen und das könnt ihr jetzt anhand eurer mathematischen Modelle beweisen.
Ja, gut.
Oder ihr könnt
plausibel
machen. Ja. Oder stichhaltige Indizien einmal für diese Hypothese vorlegen. Und ihr könnt nachweisen, dass wenn man mehr als 6 soziale Bindungen hat, oder ihr könnt nachweisen, dass man nur 6 halbwegs starke emotionale Verbindungen haben kann und nicht 60. Okay, das klingt alles plausibel, nur was folgt daraus? Dass man jetzt sagt, das Smartphone war doch ein Irrweg, schaffen wir es ab? Naja, ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, okay, das ist, ich glaube euch das, das wird so sein, aber wer kann daraus Handlungsanleitungen ziehen?
Ja, das ist der nächste Schritt in der Wissenschaft dann immer. Nicht? Zuerst muss ich mal verstehen, okay, da gibt es einen Zusammenhang. Solange ich das nicht weiß, weiß man gar nichts. Wenn ich mal einen Zusammenhang verstehe, da gibt es diesen, dann braucht es oft dann eine nächste Generation von kreativen Geistern, die verstehen oder irgendwie was erfinden, wie man etwas, was man vielleicht jahrzehntelang glaubt, das nicht lösbar ist, dann doch löst. Mhm. Die Wissenschaftsgeschichte ist voll von solchen Beispielen. Mhm. Und ja, jetzt ist erstmals, was so wahnsinnig cool ist, dass Gesellschaften das Forschungsobjekt sind. Und dass man, das ist ja jahrhundertelang nicht gegangen und man hat immer tote Materie angeschaut, simple Systeme.
Soziologie gibt es seit ungefähr 120 Jahren, aber halt mit
ein paar Fragebögen,
Statistiken und
genau. Altmodisch. Aber jetzt kann ich Bevölkerungen Person für Person, das klingt jetzt alles furchtbar.
Das klingt beängstigender ein bisschen.
Aber es ist so, die Daten sind da und man kann bevölkerungsweise sehen, was Person für Person tut, also zum Beispiel jetzt wieder in dem Kommunikationsnetzwerk oder was, wie Firmen untereinander handeln oder wie Konsumenten Sachen kaufen und verwenden. Das ist erstmals möglich mit diesen großen Datensätzen, die diese Netzwerke. Große Datensätze sind diese Netzwerke. Wir haben nie vorher in der Geschichte Netzwerke gesehen. Das ist etwas, was wir erst die letzten 15 Jahre, 20 Jahre mit den großen Datensätzen sehen. Und damit wird es möglich, komplexe Systeme überhaupt da ein bisschen zu bisschen naturwissenschaftlich zu beschreiben. Warum sage ich jetzt naturwissenschaftlich? Weil es darum geht, dass es reproduzierbar ist, dass es quantitativ ist und dass es auch eine gewisse Vorhersagekraft hat.
Und wie kommen die Daten zu euch?
Wie kommen die Daten zu uns?
Wir sind vom Thema Datenschutz auch nicht mehr weit entfernt, weil das natürlich auch vielen Leuten unter den Nägeln brennt. Dürft ihr einfach zugreifen auf die Handy-Daten oder auf andere stichhaltige, große Datensätze oder ist das schwierig? Wie kommen die Daten zu euch?
Es war schwierig. Es wird immer einfacher, weil wir es jetzt schon sehr oft gemacht haben. Ich kann nicht personenbezogene Daten einfach so irgendwie analysieren,
ihr könnt nicht sagen, Günter Keindelsdorfer hat im Oktober 2023 so und so viele Telefonate gemacht und die angerufen.
Ja, und dann hat er mit seiner Kreditkarte das und das eingekauft und deswegen glauben wir, dass er die und die Partei wählen wird. Darf man nicht. Solche Sachen dürfen wir nicht. Das darf ich genauso wenig wie mit dem Küchenmesser Kindergartenkinder abstechen.
Ja. Also ein interessanter Vergleich.
Ja. ja. Nein, das ist verboten. Wir haben da europäische...
Gott sei Dank möchte ich an dieser Stelle noch anfügen.
Aber dürft ihr im übertragenen Sinn Kindergartenkinder ein bisschen so an den Schultern packen und ein bisschen rütteln an den Daten oder so ein bisschen sanftere?
Nein. Wir
wollen die Kindergartenkinder bitte in Ruhe lassen.
Ja,
wirklich nur lieb haben und ihnen den besten Weg.
Ursula Strauß ist ja ausgebildete Elementarpädagogin.
deshalb mein leicht hysterischer Zugang dazu.
Ja, das war wahrscheinlich das dümmste Beispiel, aber.
Wahrscheinlich.
Also einigen wir uns darauf.
Ich muss in dem Fall recht geben, es war wahrscheinlich eines der dümmsten Beispiele.
Wir einigen uns darauf, Daten sind sehr sensibel und ihr seid euch bewusst dessen, dass man da nicht alles
sehr oft, darf. Sehr oft ein richtiges Protokoll, das da abzuhandeln ist, bevor man überhaupt zu Daten kommt. Und es ist oft so, oder es wird immer öfter und immer besser, dass sehr viele Augen und sehr viele Komitees draufschauen, was tut wer mit Daten. Es ist alles andere als so, hier ist ein Datensatz, ich habe das am Stick und jetzt analysieren wir das und dann publizieren wir was Cooles. Das würde ein wissenschaftliches Journal sehr oft auch überhaupt nicht akzeptieren, weil das sämtliche Regeln, ethische Regeln und Datenschutzregeln verletzt. Sehr oft gibt es zu jedem Datensatz, den man analysiert, so einen Ordner mit rechtlichen Prozedere, wie was zu tun ist. Wir haben in Österreich das Austria Microdata Center, großartige Institution, wo öffentliche Daten hauptsächlich von Statistik Austria, aber von vielen Ministerien personenbezogen analysiert, ausgewertet werden kann, aber in einer Form, dass niemals auf eine Person rückgeschlossen werden kann oder auf eine Firma rückgeschlossen werden kann, von dem, was man an diesen Resultaten dann rausholt. Da schauen Leute drauf, was hole ich aus diesem Datenraum heraus. Und ich glaube, da ist sehr viel schlechte Kommunikation von uns Wissenschaftlern Seite, dass das nicht klar ist, dass das immer noch so ausschaut wie 1995, wo man schon es hat noch keine Memo-Sticks gegeben, aber mit der Floppy-Disk schnell mal was angeschaut hat. Aber das ist nicht. Der Wilde Westen ist lang vorbei.
Nun ist es ja so, dass der Complexity Science Hub Vienna eine große Forschungseinrichtung ist, getragen von mehreren Universitäten, Bildungseinrichtungen und so weiter. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr ungefähr?
Ungefähr jetzt 85.
85 Leute. Wie kommen die Forschungsaufträge zu euch? Das würde mich auch noch interessieren. Kann man euch Aufträge geben? Kann man sagen, ich in die und die Institution, keine Ahnung, oder ein Ministerium oder eine Magistratsabteilung. Ich habe die und die Fragestellung und gebe euch einen Forschungsauftrag. Gibt es sowas? Oder gebt ihr euch eure Forschungsaufträge selbst und macht reine Grundlagenforschung im wissenschaftlichen, richtiger Elfenbeinturm ist ja nicht, aber halt rein wissenschaftlich, ohne Auftraggeber.
Ich würde sagen, zu 90% geben wir uns die Aufträge selber, aber wir geben uns auch ein Motto. Und das Motto ist, wie kriegen wir die grüne Transformation hin oder die grüne Wende. Weil wenn wir das nicht gut hinkriegen, in 2-3 Generationen sich Wissenschaft wahrscheinlich sowieso erübrigt. Deswegen würden wir gern in diese Richtung arbeiten. Und sehr, sehr viele von unseren Wissenschaftlerinnen tragen das mit und geben sich dann die Aufträge selber, indem sie hinschauen, wo Probleme sind und ihre Forschungsfragen dann so formulieren, dass sie dann auch angewendet werden können. Dass man das einem Ministerium, einer Ministerin, einem Abteilungsleiter kommunizieren kann, woraus früher oder später bessere Entscheidungen dann wirklich umgesetzt werden. Das wäre so unser Best-Case-Szenario. Man kann auch zu uns kommen und sagen, hier ist ein tolles Problem. Und wenn das jemand aufgreift, wenn das jemand super findet, machen wir es. Und wenn wir es nicht so toll finden, dann eher nicht. Außer es sind große Geldspenden dann im Spiel, dann machen wir auch mal was Langweiligeres. Aber das ist selten.
Ursula Strauß, haben Sie schon etwas präzisere Vorstellungen, wie Sie die Rolle der Komplexitätsforscherin in diesem fiktiven Szenario anlegen würden in einem europäischen großen Kinofilm?
Ja, mein Vorteil in meinem Beruf ist ja, dass ich immer behaupten kann, dass ich etwas kann, was ich nicht kann. Es ist sehr angenehm, das Faktum, dass man so tun kann, als würde man etwas können. Ich glaube, man müsste sich damit beschäftigen, ich würde wahrscheinlich meine Schwägerin, die es liebt, Datenbanken zu erstellen, vielleicht habe ich so das Gefühl, die wäre bei euch richtig. Und mit der würde ich dann viele Stunden verbringen und mir mal erklären lassen, was das eigentlich alles ist, weil für mich ist das, ich bin nicht so technisch versiert und würde bei ihr in die Lehre gehen wahrscheinlich. Ja.
Stefan Turner, wie muss man sich Ihren Alltag vorstellen? Ich frage ein bisschen provokant, haben Sie alle weiße Mäntel an und dickrandige Brillen, mit denen Sie 20 Stunden am Tag in Computerbildschirme starren? Haben Sie noch Rechenschieber, ich provoziere Sie jetzt ein bisschen, mit denen Sie komplizierte Operationen vollführen? Erzählen Sie doch ein bisschen, wie man sich wirklich so Ihren Arbeitsalltag vorstellen muss.
Part. Also der Alltag fängt an mit Zähneputzen.
Ja.
Duschen ist wichtig, weil da ist absolute Ruhe. Da ist ab und zu
ein Genieblitz.
Der sich dann im Laufe des Tages wieder auflöst, weil er doch kein Genieblitz war. dann trifft man Mitarbeiter, dann trinkt man Kaffee, dann arbeitet man ein bisschen, dann trifft man wieder Mitarbeiter, dann trinkt man vielleicht eine Frage.
Gut, Sie sind ja der Chef, Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler, Sie sind ja auch Manager. In Wahrheit stelle ich mir vor, oder?
Ja, leider.
Ja.
Aber sagen wir, wenn ich mehr Wissenschaftler, Kaffee ist immer im Spiel, aber also Sachen abarbeiten und neu stimuliert werden und die anderen einbeziehen in ein Problem, in ein technisches Problem, das ich gerade habe, das ist, glaube ich, die richtige Balance aus dem zu finden, das ist das Wichtigste. Ich habe das in meiner Jugend erlebt im Santa Fe-Institut, einer fantastischen Institution in den USA, die ein bisschen unser Vorbild ist, dass, wenn ich da an einem wissenschaftlichen Problem arbeite, zu Mittag esse ich gemeinsam mit den berühmtesten Wissenschaftlern, ich erzähle, was mein Problem ist, die sagen mir die Lösung, oder die sagen mir, red mit dem, der sagt dir die Lösung. Dann habe ich die Lösung bei der Nachspeise und am Nachmittag bei der Tea Time ist die Sache erledigt.
Sowas gibt's.
Und in Österreich oder in egal wo, auch in Boston wäre das nicht anders. Wenn ich das gleiche Problem habe, muss ich mir überlegen, wo sitzt die Person, die mir jetzt da helfen kann. Ah, in Münster. Und dann, wie komme ich dorthin und wann kriege ich dann Telefonat oder Zoom oder was? Und dann dauert das Wochen und dann habe ich vielleicht schon wieder vergessen, was mein Problem war. Und ich glaube, durch diese, dass wir versuchen, ein Umfeld zu bauen, wo das ständig möglich ist. Ob es funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Aber das wäre das Ziel des Management, dass wir als Administrationsteam so ein Umfeld schaffen. Weil dann sind wir 100-mal schneller als alle anderen.
Dass ihr wirklich erstklassige Leute habt, die auf dem kurzen Dienstweg, genau wie gerade skizziert, beim Kaffee trinken, Tee trinken, beim Fotokopierer oder wo auch immer, Lösungen entwickeln für komplexe Probleme.
Ja. Und was schon
funktioniert. Klingt so einfach und ist es ganz sicher nicht.
Nein, es ist nicht einfach, weil es gibt, glaube ich, auch eine Eigenschaft des akademischen Homo sapiens, dass wenn man irgendwo eine Stelle hat oder an der Uni arbeitet, die Tendenz ist, die Tür zuzumachen. Mhm. Alle paar Monate kommt ein Paper raus. Mhm. und ich bin mein.
Das eigenes, lesen drei Leute und das war's.
Und ich bin mein eigenes. Ja, Königreich,
deine eigene Bubble.
Und es braucht Mühe, dass die Leute miteinander
kommunizieren.
Reden. Und am Schluss mögen sie es eh sehr gern, glaube ich. Oder ist es, bereichert es alle. Aber es braucht eine gewisse Form von Mühe. Weil man muss, wenn man miteinander redet, und wenn das verschiedene Disziplinen sind, eine gemeinsame Sprache entwickeln.
Kommunikation ist etwas sehr Anstrengendes, ja. Weil man sich ständig auf das Gegenüber einstellen muss und trotzdem bei sich bleiben muss. Ja. Und das ist natürlich eine energieraubende Tätigkeit, die auch Angst machen kann, weil man ja auch nicht konfrontiert werden will mit anderen Meinungen, weil dann müsste man ja beginnen, sich selbst zu hinterfragen. Also jeder Input von außen beginnt ja bei mir oder bei jedem Menschen was auszulösen. Und sehr oft ist das totaler Widerstand, weil man plötzlich mit was konfrontiert wird, was einen triggert, weil man das Problem spürt, dass man es hat, aber es nicht zugeben will. Wieder Problembewusstsein ist der erste Schritt. Also sich etwas gewahr werden und etwas eingestehen, ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Vorgang für viele.
Ja.
Genau. Weil man das Gefühl der Schwäche hat vielleicht, keine Ahnung.
Aber gerade im Wissenschaftsbetrieb sollte es ja selbstverständlich sein, dass man seine eigene Position auf faire Weise immer wieder auch von der Kollegenschaft kritisch hinterfragen lässt, wie man
schon,
das
schon, aber man hat ja immer diese Ängste, ja dass man gesehen wird. Ego, als, ja, man hat ein Ego und man hat immer Angst, also, dass die anderen gescheiter sind oder dass man als Depp dasteht.
Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft davor gefeit ist, die niederen menschlichen Instinkte in sich zu tragen. Weil
nein, die sind alle perfekt da.
Stefan Turner, ich würde ja gern die drei Fragen, mit denen ich unser Gespräch eröffnet habe, auch abarbeiten. Ich komme noch einmal zurück zu Frage 1. Die würde ich um eine kurze Beantwortung bitten. Kann man als Einzelmensch 200 bis 300 Freundinnen und Freunde haben?
Nein, nicht 200, 150.
Und wie definieren wir da Freundin, Freund?
Wie eng ist das? 150 ist die sogenannte Dunbar-Zahl. Robin Dunbar ist ein Psychologieprofessor in Oxford, extrem bekannt. Der hat herausgefunden, dass der Homo sapiens, wo er in der Savanne noch gelebt hat, die Gruppengröße, die typische Gruppengröße, bevor wir Städte gebildet haben und so weiter, ist 150. Der hat das auch bei Delfinen gesehen, wie groß die Delfinschwärme sind. Die sind ein bisschen kleiner und Primaten haben auch so ungefähr 100. 150 Leute können wir relativ gut uns mit unserer Intelligenzausstattung merken, die Details davon. Ja, also von 100 Leuten weiß ich, wie geht es der Mutter von der und wie, was die haben gerade ein Kind gekriegt und so. Da kenne ich die Details noch. Mhm. Wenn das mehr wird, schafft man es intellektuell einfach nicht.
Und was bedeutet, wenn das so ist, was bedeutet jetzt die Social-Media-Welle, was bedeuten die gesellschaftlichen Innovationen, die das Smartphone gebracht hat?
Ja, dass man viel mehr oberflächliche Kontakte haben kann. Was aber spannend ist wenn man es gibt unter den Soziologen extrem viele Umfragen, wo man versucht herauszufinden, wie viele Leute können mich wirklich beeinflussen, wie viele sind wirklich Kommunikation.
Auf die höre ich oder die,
auf wie viele
höre ich? Auf deren Meinung gebe ich was.
Ja. Und das hat von typischerweise Anfang des Jahrtausends 2 Leuten ist jetzt auf ungefähr 4 Leute. Hat sich verdoppelt. Mhm. Und wenn das bei jedem oder fast jeder passiert, dann ist das ganze System dann plötzlich wirklich total anders und vielleicht dann fragmentiert.
Dabei klingt das jetzt gar nicht viel. Statt auf 2 höre ich auf 4. Und das müssen Beziehungen sein, persönliche Beziehungen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gebe wahnsinnig viel auf die Meinung von Konrad Paul Liessmann, wenn er im Fernsehen was Gescheites sagt. Das zählt nicht. Also es müssen persönliche
Bindungen sein. Aha.
Ja. Mhm. Ja. Wenig. Also auch finde eigentlich auch
viel
noch relativ wenig.
Ja.
Also, aber hat schon große
ungefähr Auswirkungen. Ungefähr das, was man sieht. Wir haben jetzt, glaube ich, einige Dutzend Studien geplottet, wann die auch waren, und dann sieht man sehr schön den Verlauf, dass das eben zunimmt.
Dann würde ich gern zur zweiten Frage kommen, meines Intros. Die zweite Frage lautet: Wird man demnächst Krankheiten heilen können, die man bis vor kurzem noch für unheilbar hielt, oder schwere Krankheiten heilen können? Und was kann uns die Komplexitätsforschung darüber sagen?
Ich fange hinten an. Was kann die Komplexitätsforschung uns da helfen? Komplexitätsforschung geht es immer um Netzwerke. Und wenn man große bevölkerungsweite Datensätze hat, sieht man, welche Krankheiten ein Mensch gemeinsam hat. Sehr oft hat man nicht eine Krankheit, sondern man hat eine ganze Latte von Problemen.
Also jemand hat, ich weiß es nicht, Arthritis und zugleich ist er Bronchitis anfällig
und
zuckerkrank.
Ja. Und hat Heuschnupfen.
Ja, und das sieht man in diesen Daten. Und dann sieht man ein Netzwerk der Krankheiten. Wenn 2 Krankheiten oft in einer Person, ein und derselben Person vorkommen, mache ich einen Strich dazwischen und dann mache ich das zwischen allen Krankheiten, dann sehe ich ein Netzwerk. Und aus diesem Netzwerk kann ich dann mit Mathematik ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass, wenn ich heute das und das und das habe, in ein paar Wochen was anderes habe. Oder in ein paar Jahren was anderes habe. Und dann merkt man, dass die Leute nicht so verschieden sind, sondern dass da verschiedene Cluster gibt, mit denen man dann relativ gut vorhersagen kann. Man kann die Prognosen wahnsinnig verbessern. Man kann auch mit diesen Netzwerken, wenn man dann zusätzlich noch weiß, was für Medikamente Leute nehmen oder verschrieben kriegen, ob sie es nehmen oder nicht, sehen wir nicht, wie Medikamente in der Bevölkerung wirken. Man weiß von den Medikamenten, wie sie wirken, aus den klinischen Studien. Das sind ganz speziell designte Studien, wo sehr viele Probandinnen, Probanden ausgeschlossen werden, meistens werden Probandinnen ausgeschlossen oder oft. Das ist ein Problem.
Warum? Kurzer Sidestep. Warum werden Probandinnen öfter ausgeschlossen?
Weil männliche Probanden sehr oft
heikles Terrain.
Ja, ist sehr heikles. Ja. Nein, ist nicht heikles Terrain. Es ist einfach so. Es ist in der Gendermedizin ein Faktum, dass die ganzen oder sehr viele Medikamentenstudien viel mehr auf Männer fokussiert sind
als
auf
Frauen. Ja, das ist ja keine Neuigkeit.
Leider. Es hängt mit dem Monatszyklus zu tun, dass manche Sachen nicht so stabil sind wie bei Männern. Es ist ein Faktor. Warum?
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Medizin bis jetzt davon ausgegangen ist, dass der Frauenkörper nicht anders ist. Oder dass sie es nicht so ernst genommen haben.
Das ist auch
vielleicht ändert sich das ja.
Das ist auch was, was wir immer machen, wenn wir medizinische Studien machen. Wir schauen uns die Netzwerke für Männer und für Frauen an. Mhm. Und da sehe ich sofort den Unterschied zwischen den Krankheiten, die und das über die Lebenszeit hinweg machen wir immer mit einer bekannten Gendermedizinerin. Mhm. Super Sache.
Ja.
Dass man so.
Nicht nur super, sondern extrem wichtig.
Und wenn ich Medikamenteninformationen noch dazu gebe, sehe ich eben, wie und ob diese Medikamente wirken. Wenn ich ein Medikament, wenn ich sehe, Leute, die viel, eine hohe Dosis von Medikament nehmen und dann wirkt, dann werden sie gesünder, dann weiß ich, das wirkt. Wenn Medikamente keine Dosisabhängigkeit zeigen, weiß ich, das wirkt nicht. Ich könnte zum Beispiel alle diese Medikamente versuchen zu identifizieren, die wir nehmen, wo wir wissen, dass sie nicht gehen, dass sie nicht funktionieren. Wir haben ein Riesenthema von Overmedication, heißt das, mhm. Übermedikation. Oder wir sehen Nebenwirkungen. Ja, das ist auf dieser Studie oder auf Serie von Studien, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Das ist, dass wir zeigen konnten, dass wenn man Statine nimmt, das als Nebenwirkung,
also Cholesterinsenker,
dass
Osteoporose
steigt. Und zwar, je mehr Dosis ich nehme, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Das haben wir aus Versicherungsdaten gesehen, aus Daten der Sozialversicherung. Hm. Und dann hat das eine Arbeitsgruppe mit Mäusen nach, also Tierexperimente sind natürlich wieder furchtbar, aber Mäuse, die Statine kriegen, entwickeln schwächere Knochen.
Darf ich eine Frage stellen? Wurde danach bewusst gesucht oder ist man durch Zufall auf das draufgekommen, dass es einen Zusammenhang gibt und hat sich dann quasi festgebissen und das näher beobachtet?
Wir haben dem Computer gesagt, zeig uns alles, was da signifikant herauskommt. Zeig uns alle signifikanten Nebenwirkungen.
Von Statinen.
Von Statinen und von
einer Reihe
von
anderen. Das war die Fragestellung. Okay.
Und dann kommt das und das heraus und dann muss man jedes Einzelne dann versuchen, wirklich zu verstehen.
Als einer, der täglich eine halbe Tablette Statine nimmt, interessiert mich jetzt die Frage, ist das mit der Osteoporose unausweichlich oder sozusagen betrifft das nur bestimmte, kriegen alle Statinesser Osteoporose oder nur eine bestimmte?
Oder nur die Frauen, weil Frauen nur, ja anfälliger sind auf
Osteoporose. Nein, das ist, Männer und Frauen ist relativ ähnlich.
Aha.
Weil sich nur...
Tut mir sehr leid für dich.
Ja, ich hoffe ja noch, dass er sagt, es betrifft nicht alle.
Nein, ORF-Mitarbeiter betrifft das. Einfach gelogen.
Da gibt es auch.
Es gibt gar. Ich weiß es nicht.
Okay. Das heißt, ich muss nochmal die Datenfrage und Datenschutzfrage stellen, weil gerade Gesundheitsdaten natürlich wahnsinnig heikel sind. In dem Fall habt ihr Sozialversicherungsdaten gehabt, aber man darf sich nicht so vorstellen, dass ihr sozusagen im Elga ein- und ausgeht und euch dort raussaugt, was immer ihr an interessanten Daten haben wollt. Auch das wird sehr streng gehandhabt.
Nein, das sind anonymisierte Daten. Es ist in keinster Weise nachvollziehbar, wer das ist, was für Geburtsdatum die Person hat, wo die Person wohnt. Es ist alles nicht nachvollziehbar, sondern nur so und so viele Personen in einem Altersfenster von 5 Jahren nehmen so und so viele Statine und die haben diese und diese und diese und diese und diese, und diese Krankheit. Und aus dem kann man sich das dann... herausklamüsern.
Mhm. Worüber ich mit euch auch oder mit Ihnen auch gerne sprechen möchte, Ursula Strauß, Sie sind aufgewachsen im Niederösterreichischen, in Pöchlar,
ja.
Kleine Stadtgemeinde. Ihr Vater war Kommunalpolitiker, ja. ÖVP-Bürgermeister. Sie haben dann, wir haben es auch schon gesagt, eine Ausbildung in Elementarpädagogik, nennt man es heute, gemacht, also als Kindergärtnerin, und sind dann ans Volkstheater in die Schauspielausbildung gegangen. Dass Sie Schauspielerin werden, dass Sie die Bühnen dieser Welt erobern und auch die Kinoleinwände und Fernsehschirme. War das schon ein bisschen ein Kindheitstraum? War das eine Teenager-Vision oder hat sich's eigentlich durch Zufall ergeben? Kann ja auch gewesen sein. Wie würden Sie das beschreiben?
Ich glaube, es ist von Anfang an ganz stark in mir angelegt gewesen. Ich kann es nicht anders beschreiben, als dass ich das Gefühl, mich spielerisch ausdrücken zu wollen oder Geschichten erzählen zu wollen, in andere Welten abzutauchen, das war immer das, was mich am meisten interessiert hat. So im Kindergarten war es die Puppenecke, also immer das Spiel mit den anderen und auch das in andere Rollen schlüpfen. Die Puppenecke war ständig belegt, das hat mich ziemlich aggressiv gemacht im Kindergarten. Aber ich habe dort habe ich schon Geduld begonnen zu lernen. Es ist nicht wirklich geglückt, aber ich arbeite noch immer dran. Irgendwann werde ich den Knoten knacken, aber ich habe geduldig gewartet darauf, weil ich das einfach am meisten, es hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich habe überall in der Schule oder auch bei den Pfadfindern, bei der Jungschar, bei allen diesen Dingen, die man so zur Verfügung gestellt bekommt hat an Jugendunterhaltung und Beschäftigungstherapie in den 80er Jahren, weil sonst hat es ja nichts gegeben bei uns, außer den Kirchenchor, die Pfadfinder und die Jungschar. Das hat sich ja jetzt das Angebot sehr erweitert. Ich war überall dabei, weil es mir Spaß gemacht hat, mit Menschen zu sein und weil mich das immer am meisten interessiert hat, wie es den anderen geht und gespiegelt zu werden durch das Gegenüber. Und das war es irgendwie so. Und im Deutschunterricht vorher hat man dann irgendwie auch bemerkt, dass wenn Sketche gespielt werden sollen, dass da ein gewisses Talent vorhanden ist. Und ich kann mich erinnern, mein Deutschprofessor, der wunderbare Kurt Kralowitz, hat irgendwann einmal gesagt, wir machen jetzt die Alte aus einem Nestroy-Stück. Und ich habe zufälligerweise diese Alte bekommen zu lesen und das war irgendwie für mich ganz klar, dass ich die Alte bin und ich habe das nicht, es gibt ja so einen schmalen Grat zwischen Persiflage und dem Versuch, etwas darzustellen oder es versuchen sich so reinzuspüren, dass es sich relativ nah an der Wirklichkeit bewegt und das dürfte mir wohl gelungen sein, weil er war dann irgendwie so, es war die ganze Klasse so still und ich habe mir gedacht, oh je, das ist aber jetzt ein schlechtes Zeichen. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass die alle irgendwie... Ja, so, also es war so, er hat dann irgendwie lobend oder besonders hervorgehoben, dass das so authentisch war. Und so hat sich das so angesammelt, das Krippenspiel. Und also überall war meine Hand immer oben, wenn es um Spielen ging, um Darstellen. Und ich habe vor dem Spiegel die Schauspielerinnen in der Zeit, die im Fernsehen gelaufen sind und die ich verehrt habe, versucht nachzumachen und zu schauen, ob ich einen Gesichtsausdruck nachmachen kann oder wie das ist, wie das mit Emotionen ist und Ding.
Reden wir da von Meryl Streep oder von Marianne Nentwig?
Von Audrey Hepburn eigentlich. Ah ja, natürlich. Und Catherine Hepburn und Romy Schneider habe ich sehr verehrt. Marilyn Monroe, zu der Zeit waren ja noch diese, gab es ja irgendwie diese ganzen Klassiker in Schwarz-Weiß, die rauf und runter gespielt wurden. So, und dann habe ich irgendwann einmal in der Kindergärten, also in der Elementarpädagoginnenausbildung, wie man das jetzt nennt, gab es ein Spiel und ich habe mich gemeldet und das Spiel lautete, du suchst einen Beruf aus, darfst ihn aber nicht sagen und musst dann in einem Heißluftballon, in einem fiktiven sitzend, alle anderen rausargumentieren und sie dazu bringen, dass sie aus diesem Heißluftballon, der droht abzustürzen, rausspringen und sich das Leben nehmen, weil dein Beruf der wichtigste ist und für die Komplexität. Ja, es war ganz, ich darf traum das gar nicht sagen. Ja, nein, ich war Pfarrer. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es tatsächlich schaffe, ich wusste ja nicht, wie ich mir den Beruf ausgewählt habe, wusste ich ja nicht, was die Aufgabe ist, aber ich habe so viel geredet, dass die anderen freiwillig aus sich gesprungen sind und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es schaffe, als Pfarrer die Welt zu retten, dann muss das irgendwas, dann habe ich irgendwas in diesem Beruf verloren. So.
Und nun ist es ja so, dass Schauspielerei eine hochkompetitive Sache ist, also ja. Zehntausende junge Frauen träumen davon, ans Theater zu gehen, die Burg zu erobern.
Ob es Zehntausende sind, müsstest du jetzt herausfinden, aber viele.
Vielleicht im ganzen deutschen Sprachraum ja,
werden schon viele sein.
Und nur ganz viele fühlen sich berufen, nur wenige sind auserwählt. Ist es Ihnen war es schwer, eigentlich relativ schnell Karriere zu machen. Sie haben ja dann auch recht früh in dem Spielfilm von Barbara Albert mitgespielt.
Naja, relativ schnell war das ja nicht. Ich habe mit 19 bin ich dann in die Schauspielschule gegangen, habe dort begonnen, diesen Weg zu gehen und zu drehen oder so die Karriere, quasi das, was dann sichtbar ist für eine breitere Öffentlichkeit, das hat dann ja erst 12, 13, 14 Jahre später begonnen. Ich habe davor ganz viel in Wien im Ensembletheater gespielt, in kleinen Bühnen, bin nie fest im Ensemble gewesen, obwohl ich mir das am Anfang gedacht habe, dass das irgendwie mein Wunsch ist, aber es hat sich herausgestellt, es war niemals mein Wunsch und ich bin sehr froh, dass es nie so war. Und so ist es langsam. Ich bin dann auf Werbecastings gegangen, um irgendwie Übung vor der Kamera zu bekommen und habe dann die Casterinnen dort kennengelernt. Und so hat sich das ergeben. Es hat sich eigentlich immer ergeben. Ich bin nie wirklich verbissen. Ich wollte immer nur spielen und mit Menschen mich ausdrücken und mich gegenseitig reiben und weiterbringen und Geschichten erzählen. Das war eigentlich in Kommunikation gehen, in Kommunikation treten und nicht aufhören, daran zu arbeiten. Und das hat sich dann so ergeben. So, ich hab, Gott sei Dank. Weil ich bin,
es klingt so, und ich habe auch bei Ihnen immer, wenn ich Sie sehe, im Film, Fernsehen, ich habe immer das Gefühl, es fällt Ihnen ganz, ganz leicht.
Das Spielen.
Ihre Arbeit fällt Ihnen ganz, ganz leicht. Da ist nie was, auch wenn Sie es jetzt erzählen, wie es sich ergeben hat, da ist nie was mit zusammengebissenen Zähnen oder mit ich muss, ich will.
Ich glaube, dass das der Feind ist.
Sie darf das so sagen, Sie strahlen eine unglaubliche Natürlichkeit und Leichtigkeit und selbstverständliche Lebendigkeit aus. Ich weiß nicht, wie der Stefan Turner das sieht. Er nickt. Also schwer war es nicht. Also Sie haben schon...
Naja, schwer. Der Weg ist schon schwer. Also man hat natürlich, das Kompetitive ist natürlich in unserem Bereich vorhanden. Ich versuche es weitgehend zu verdrängen, dass es so ist, weil ich es als sinnlos erachte. Dinge, die für mich hat der Beruf sehr viel, ich sag's noch einmal, mit Kommunikation zu tun, mit Kommunikation zwischen uns, die Geschichten erzählen, und denen, die wir sie erzählen wollen, nämlich dem Publikum. Das ist eine Art Unterhaltung, ein in Kommunikation, in Beziehung gehen, auch wenn man sich nicht sieht. Aber es löst etwas aus in den Menschen. Ich spiele das ja nicht für mich, also auch, weil mir das Spaß macht, aber ich will ja eine Verbindung herstellen. Und das ist so, wie wenn man einen Lieblingsroman hat oder ein Buch liest, es muss nicht der Lieblingsroman sein, aber man liest ein Buch und denkt sich, oh, ich fühle mich angesprochen, ich fühle mich verstanden, die Geschichte interessiert mich. Dieses Buch hat irgendjemand auf der Welt, ich würde jetzt das Beispiel Gabriel Garcia Marquez nehmen, weil ich das liebe, 100 Jahre Einsamkeit ist einer der fantastischsten Romane, finde ich, die es gibt, und auch der fantasievollsten, mit einer wunderschönen Sprachführung. Der sitzt in Spanien und ich sitze in Wien und lese dieses Buch und automatisch fühle ich mich mit diesem Menschen verbunden. Und jeder andere Mensch, so wie du jetzt nickst und offensichtlich das Buch auch sehr schätzt, geht damit eine Verbindung ein. Es sind wie Netzwerke, ein Spinnennetz, das sich langsam aufbaut und wo man irgendwie das Gefühl hat, man versteht sich gegenseitig. Das wiederum ist getragen von einem gegenseitigen Respekt und wenn man sich gegenseitig versteht und eine Basis geschaffen ist, dann ist das ja etwas ganz Positives. Und ich empfinde also meinen Beruf, und das wäre für mich das Schönste oder ist immer das schönste Kompliment, wenn ich merke, dass Leute ein Gefühl durch diese Arbeit bekommen haben oder durch eine Figur, die ich gespielt habe, sich verstanden gefühlt haben oder berührt waren oder nachdenklich geworden sind oder lachen mussten und sich unterhalten fühlten oder so, stellt für mich eine Beziehung her. Und das ist für mich das Schönste, wenn Menschen das Gefühl haben, dadurch nicht allein zu sein. Weil ich glaube, letztendlich spiele ich auch gegen das Alleinsein an. Weil sonst hätte ich nicht
gegen ihr eigenes?
Gegen das eigene, ja, klar, natürlich. Das hat ja jeder, trägt ja so eine Angst vorm leeren Raum und vor, wer bin ich, wenn ich alleine bin? Ich wüsste ja gar nicht, es gibt ja niemanden, der mich reflektiert oder spiegelt oder der sagt, du tust mir leid oder ich finde dich toll oder du bist scheiße. Also du brauchst ja eine Reibung vom Gegenüber, sonst wüsste ich ja gar nicht, wer ich bin. Ich kann ja nicht, also die Vorstellung, allein auf einer Insel aufzuwachsen, würde bedeuten, ich habe keine mir zugeschriebenen Eigenschaften.
Es geht auch in Ihrer Arbeit um das Wunder der Resonanz.
Das Wunder der Resonanz,
genau. Und Resonanz, Stefan Turner, ist ja das immer wieder beim Homo sapiens und bei den Gruppen, die in der Savanne gemeinsam überlebt haben. Ohne Resonanz verlieren wir uns selbst.
Ganz genau.
Stefan Turner, wie war es denn bei Ihnen, Ihre Liebe zur Physik, aus der sich die Komplexitätsforschung dann ergeben hat, wann ist denn die in Ihnen erwacht?
Ich glaube mit rund um 14, 15.
War es auch ein charismatischer Lehrer oder eine Lehrerin?
Die ja, es waren ein paar Begegnungen. Irgendwann habe ich so den Wunsch entwickelt, den Schöpfungsplan besser zu verstehen oder wie nah kann man da drankommen?
Und also jetzt wirklich eine fast religiöse Frage.
Ja. Also, wie?
Waren Sie auch bei der Jungschar?
Pfadfinder.
Pfadfinder, ja. Okay.
Dann mit einer Begegnung mit dem Karl Friedrich von Weizsäcker, der Tourist in Tirol war oft.
Eine wirkliche persönliche Begegnung?
Ja, persönliche Begegnung. Ja.
Wie hat sich das ergeben?
Ein Großonkel von mir war der Arzt von ihm in Osttirol.
Okay.
Oder? Irgendwann hat er gesagt, ja, junger Mann, wenn dich das interessiert, dann musst du Physik studieren. Und habe ich verstanden, wenn man alle Naturphänomene verstehen will, muss man wissen, wie die Elementarteilchen zusammenhalten. Was hält die Welt zusammen? 4 Grundkräfte. Und das wollte ich studieren und verstehen. Dann lernt man Elementarteilchenphysik. Und am Schluss lernt man dann das richtige Ding. Das ist das Standardmodell. Und das erklärt, was die Welt zusammenhält.
Das Standardmodell?
Das Standardmodell.
Okay, das klingt
lange. Vielleicht skizzieren Sie es
beeindruckend.
Das beinhaltet alle verschiedenen Elementarteilchen und die Teilchen, die Elementarteilchen zusammenhalten. Die halten nämlich zusammen, weil sie was austauschen.
Ja.
Die sind auch im Austausch. Das führt zu diesen 4 elementaren Grundkräften. Die Gravitation, die elektromagnetische Kraft, die kennen wir auch, wenn man auf was Geladenes hingreift. Die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft. Und
diese 4, das ist das Standardmodell?
Das erklärt nach heutigem Wissen nach wie vor, das ist jetzt aus den 80er Jahren.
Schau, das ist ja alles gar nicht so schwer. Warum habe ich mich immer so gefürcht vor der Physik?
Das erklärt fast jedes Naturphänomen.
Ist aber auch, wird auch immer wieder angegriffen, soweit ich das in den Ö1-Wissenschaftssendungen mitbekomme. Also auch das Standardmodell wird immer wieder mal hinterfragt.
Aber meines Wissens gibt es kein Phänomen, das sich damit bis jetzt, also noch kein Experiment oder Phänomen, dass das widerlegt hätte. Mhm. Klar muss ich, um Forschungsgeld zu kriegen, sagen, wir challengen das und müssen neue Physik finden.
Also war es vielleicht nicht so gescheit, dass man das im Radio sagt.
In einer FWF-gesponserten Veranstaltung. Ich habe das dann gelernt, brav, mit großer Begeisterung und war dann unendlich enttäuscht, wo ich dieses Standardmodell verstanden habe, weil das war nicht ein großer Wurf oder ein ästhetisches Gemälde oder ein Wurf, sondern ein
Standardmodell.
Ein Standardmodell.
Relativ was Einfaches.
Was Zusammengekleistertes. Ja. Das braucht es und das braucht es und das hängt so zusammen und dann.
Aber was haben Sie sich erwartet? Was haben Sie sich erwartet?
Ja, was, schon mehr.
Ja. Na gut, sind Enttäuschungen im Leben, Desillusionierungen ein wichtiger Anstoß, die Richtung zu ändern.
Einer, der zu diesem Standardmodell beigetragen hat, war der Murray Gell-Mann. Nobelpreisträger, der hat die Quarks erfunden. Große, wichtige Bestandteile von den Neutronen und Protonen. Den habe ich dann immer noch als junger Mensch am Santa Fe-Institut kennengelernt. Mein Idol. waren plötzlich zum Angreifen. Und was hat der getan? Der hat nichts mehr mit Physik zu tun gehabt seit seiner Nobelpreisrede, sondern hat sich beschäftigt mit, wie breiten sich die Sprachen in den amerikanischen Kontinent aus.
Historisch und, jetzt, Linko,
historisch, die letzten 30.000 Jahre. Und hat mit einem russischen Kollegen das Wörterbuch des Proto-Indokaukasischen geschrieben. Großartig. Da habe ich gelernt, dass man, dass noch sehr viel mehr die Welt zusammenhält. Und habe dann einsehen müssen, dass ich von der sozialen Welt für Physiker okay, aber für alle anderen nicht, von der sozialen Welt nichts weiß, wie das zusammenhält. Und habe das ein bisschen kompensiert mit einem sozialwissenschaftlichen Studium.
Und so kam die Komplexitätsforschung langsam, aber unaufhaltsam in ihr Leben.
Langsam mit diesen Begegnungen habe ich gelernt, das ist ein wichtiger Punkt. Bis dorthin habe ich immer an Problemen gearbeitet, die mir andere gesagt haben, dass das wichtige Probleme sind. Wo ich gesehen habe, dass Murray Gell-Mann was komplett Verrücktes macht, aber ihn interessiert das, dass man sich selber die Fragen geben muss und kann. Und es braucht natürlich ein bisschen Ego. Und das muss man, das kann man aber lernen. Mit dem ist man, bin ich nicht geboren. Und wichtige Botschaft, dass man die eigenen, dass man in sich hineinhört und fragt, was interessiert mich wirklich? Mhm. Und egal was es ist, ich kann ja probieren, es mal wissenschaftlich zu formulieren, ob dann das Schluss ein Topfen ist oder nicht. Viel ist ein Topfen.
Nun ist es ja so, dass Komplexitätsforschung nicht nur in Wien betrieben wird, sondern auch an anderen Orten der Welt. Wie lange gibt es das eigentlich schon, Komplexitätsforschung?
Also das hängt immer davon ab, was Komplexitätsforschung ist. Ich glaube, das hat Vorläufe in der Kybernetik, das gibt es in den 70er Jahren, dann gibt es da noch den Herrn von Förster und den Bertha Lanfi, die sind noch in den 60er Jahren, 70er Jahren. Die sehen Komplexität von einer sehr deskriptiven Seite und beschreiben mit vielen Worten und Text, was Komplexität in dem Blick ist, dass man das auf Daten mit naturwissenschaftlichen Methoden anfängt zu verstehen. Das gibt es seit den 90er Jahren. Mhm. Seit die Gründung des Santa Fe-Instituts ist so der Anfang, wo eine Handvoll Leute auf den Unis gekündigt haben, unter anderem dieser Murray Gell-Mann, und haben gesagt, auf den Unis verlieren wir viel zu viel Zeit mit sinnlosen Committees und bürokratischem Kram. Wir wollen in unserem restlichen Leben noch wirklich das machen, was wir wollen, und haben dieses Institut gegründet. Ein Physiker, ein Ökonom, Ken Arrow und noch eine Handvoll Leute. Und das ist so ungefähr die Geburtsstunde. Die sind am Anfang, waren die ersten 10 Jahre waren die winzig klein, unsichtbar. Dann hat es aber ein Buch gegeben von einem Journalisten. Das ist ein Bestseller geworden und dann war das
und zwar?
Feld. Ich glaube, Complexity heißt das von...
Unsere Hörerinnen und Hörer
googeln es
dann. Stefan Turner, der Wissenschaftsstandort Österreich. Sie sind mittendrin, Sie mischen an prominenter Stelle mit dem österreichischen Wissenschaftsbetrieb. Was würden Sie sagen, wie gut ist dieses Land aufgestellt, auch im, sagen wir, europäischen Vergleich, was die Qualität der Forschung, der Wissenschaft betrifft? Welche Rolle spielt auch der Forschungsfonds FWF bei der Finanzierung vieler Forschungsvorhaben? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich glaube, Wien ist ein super Forschungsstandort. Es irgendwie wachsen Talente nach. Das sieht man vor allem im Ausland, wenn man an amerikanischen Elite-Unis ist. Die Anzahl von Österreicherinnen, die man dort trifft, ist überproportional. Wir haben, glaube ich, relativ gute sollte man nie sagen, Funding-Situation. FEF spielt eine extrem wichtige Rolle, indem er Grundlagenforschung an den Unis ermöglicht. Wenn ich was Kritisches sagen würde,
unbedingt,
würde ich sagen, dass wir ein bisschen zu viel das Inkrementelle beforschen, dass wir zu wenig unsere jungen Forscherinnen dazu motivieren, out of the box zu denken und nicht die Standardmodelle, die man schon gelernt hat und die man gut kann und die der Professor gut kann und die Community gut kennt, dass man da so einen inkrementellen Beitrag leistet und dann noch einen und noch einen und dann wächst ein Feld, eine Bubble, aber sie löst nichts mehr. Mhm. Und irgendwann ist sie veraltet, aber dann in Österreich lebt es halt immer noch und stirbt nicht.
Also dass man ein bisschen frecher ist, mutiger, ja. Unkonventioneller.
Unkonventioneller, dass man versucht, immer mit dem frischen Blick an die offensichtlichen Probleme heranzugehen und mit gutem Handwerkszeug, also dann den Grundlagen, das, was man lernt oder lernen sollte auf den Unis, mit Mathematik zum Beispiel, ja. In dieser Sprache dann formulieren. Aber ein bisschen mehr frech und ein bisschen unkonventioneller.
Ja, aber darf man denn das im österreichischen Wissenschaftsbetrieb? Ist denn das gern gesehen?
Man darf es natürlich. Es ist nur nicht unbedingt förderlich der Karriere. Das ist kein österreichisches Problem. Ich muss was publizieren, was möglichst viele Leute zitieren. Und wo sind am meisten Leute? Im Mainstream. Die muss ich erreichen, damit die mich zitieren und dann bin ich erfolgreich. Das ist aber
der falsche Weg.
Dann verstärke ich den Mainstream und die Entdeckungen und Wissenschaft ist dafür da, Entdeckungen zu machen, Erfindungen zu machen. Finde ich nicht im Mainstream. Der Mainstream ist leer gefischt. Mhm. Meistens. Die toten Fische schwimmen im Mainstream. Dumm übertrieben, aber ein bisschen mehr Frechheit wäre gut. Das braucht auch Anreize, die Wissenschaftsfunder, wie sagt man da, Wissenschaftsförderinstitutionen wie der FWF ändern könnten. Dass man halt für besonders kreative Out-of-the-Box-Sachen belohnt wird in irgendeiner Form. Aber das ist unheimlich schwierig. Also ich sehe, dass es schwierig ist und ich verstehe, warum die Welt so ist, wie sie ist. Aber
das würde ich auch gern verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das würde ich so gern verstehen.
Ursula Strauss, wir leben ja in Zeiten, die von gar nicht so wenigen Leuten als bedrohlich empfunden werden auf ganz, ganz vielen Feldern. Es ist zu beobachten in Europa, in der westlichen Welt, auch in Österreich, ein deutlicher Rechtsruck in der Gesellschaft. Wenn man sich umschaut, sieht man, weiß nicht, ob das früher so stark war, eine starke Esoterikwelle auch durch das Land gehen, Verschwörungstheorien blühen, auch eine autoritäre Form von rechter Esoterik ist sehr, sehr populär bei vielen Leuten. Auch das Thema Wissenschaftsfeindlichkeit ist ein Thema, das diskutiert wird, auch völlig zu Recht. Mit welchen Gefühlen beobachten Sie diese Gemengelage, mit der wir uns da konfrontiert sehen? Da könnte einem doch schon ein bisschen Blümerant zumute werden, oder?
Schönes Wort, Blümerant, das habe ich lange nicht mehr gehört. Ja, mit welcher Gefühlslage beobachte ich das? Ich bemerke mitunter eine große Angespanntheit, wenn ich über diese Dinge man kommt ja auch nicht daran vorbei, dass diese Welt ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Ich habe sehr stark das Gefühl, da wohnen so zwei Seelen in meiner Brust, weil einerseits finde ich es natürlich ganz notwendig und wichtig, dass der Mensch den Forschergeist in sich trägt und sich immer wieder neu erfindet und die Welt neu erfindet und entdeckt. Und finde ja auch diesen Satz furchtbar, früher war alles besser und Ding. Ertappe mich aber manchmal dabei, dass ich wirklich denke, bevor das Handy da war, war ich entspannter. So. Oder nicht nur ich, sondern ich bemerke halt einfach so dieses die Entwicklung, dass Leute in der Straßenbahn sitzen und nur mehr aufs Handy schauen. Abgesehen davon, dass wir alle Haltungsschäden bekommen, bekommen wir auch Gefühlsschädigungen, weil wir ja nicht mehr miteinander sind. So, und jetzt ist es natürlich eine großartige Entwicklung, die da passiert ist. Diese technologische Revolution, würde ich es nennen. Aber wir kommen irgendwie nicht hinterher, habe ich den Eindruck. Also in meiner Familie gibt es viele Wissenschaftler. Ich bin's ja nicht und finde die Wissenschaft ganz toll. Ich finde das großartig alles, finde es hochinteressant. Leide manchmal drunter, dass ich Physik nicht so gut verstehe. Finde das ein wahnsinnig interessantes Feld und habe das Gefühl, dass man sich auch als Mensch wahnsinnig weiterentwickeln kann, wenn man sich mit diesen Dingen mehr beschäftigt. Aber ihr habt so das Gefühl, dass alles so aus dem Ruder läuft. Und dass es niemand, also für mich ist hauptsächlich, mir geht das alles zu schnell. Ich kann nicht folgen, weil ich eben nicht ein Hirn habe, das mathematische Vorgänge so gut versteht. Oder vielleicht rede ich mir auch nur ein, dass ich ein Hirn habe, das mathematische Vorgänge nicht so gut versteht, weil ich aus irgendeinem Grund Angst vor Zahlen habe. Oder es liegt an meinem wirklich schlechten Mathematikprofessor, der mir es einfach nicht erklären konnte. So, gibt ja viele verschiedene Gründe. Ich merke an mir selber, dass je älter ich werde, desto mehr interessieren mich diese Dinge, desto mehr ärgere ich mich über Versäumnisse, die ich selber gemacht habe, weil ich einfach so Panik hatte davor. Aber ich glaube eben, dass diese Vernetzung der ganzen Welt so schwer auf unseren Schultern ruht. Und das ist natürlich logischerweise, jeder Mensch hat so viel Zugang zu so vielen verschiedenen Haltungen und Meinungen. Dann kommt so ein Zorn gegen das Establishment dazu, weil natürlich die Problematik, die wir ja alle wissen, die Arm-Reich-Schere klafft immer mehr auseinander, die Leute fühlen sich verloren, verlieren sich selber immer mehr. Also es ist ein Teufelskreis, weil dadurch, dass man sich ständig mit Oberfläche beschäftigen muss und immer abgelenkt ist, weil ständig irgendwelche Ablenkungen gibt, verliert man sich selber, verliert dadurch den Kontakt zum Gegenüber und verliert dadurch auch ein bisschen den Boden unter den Füßen. Und es ist so, es ist zu viel Ablenkung und Dinge, die man nicht versteht, machen einem Angst. Und dann beginnt man auf Leute zu hören, die Bullshit reden, weil sie Likes generieren wollen oder Follower haben wollen oder eine gewisse Form von Macht ausüben wollen auch wahrscheinlich. Und das ist alles so, wir leben in einer sehr verführerischen Zeit, die aber wenig zurückgibt so, oder wenig Inhalt bietet. Und das finde ich schon beängstigend. Auch diese, was jetzt kürzlich diese wie in einem Spionagefilm sich abspielenden Pager, die explodieren die Kriegsführung wird so eine andere. Es wird alles noch entmenschlichter, als es jetzt schon, also als es Krieg ist ja immer eine graue, also braucht man nicht drüber reden, was Krieg bedeutet. Ich habe es nicht selber erlebt. Ich bin dankbar, dass ich es nicht erlebt habe, aber ich habe genug mit Menschen zu tun gehabt, die an den Folgen sehr, sehr leiden oder gelitten haben. Menschen, die fliehen, es ist alles an der Tagesordnung, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen und irgendwo ankommen wollen, wo es ihnen besser geht, und da werden die Türen verschlossen vor Angst. Also, dass etwas weggenommen wird von dem Überfluss, den wir ja eh haben. Es ist alles so. Es ist so komplex, es ist eben leider Gottes, es ist so komplex. Wir leben in einer, diese Welt ist so komplex, wie sie noch nie war. Und die Leute haben Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Und das ist aber etwas, was nicht funktionieren kann. Das kann nicht funktionieren. Und ist aber natürlich sehr, sehr verführerisch daran zu glauben. Das ist wie Waschmittelwerbung. Wir haben in der Schule für Elementarpädagogik in Pädagogik und in Soziologie über Werbung, das Phänomen Werbung gesprochen. So, und Das ist natürlich super, wenn ein Leiberl dreckig ist und in einem kurzen Spot wird mir gezeigt, dann nehme ich das Mittel und dann ist es wieder strahlend sauber. Das ist so das Problem, die Lösung oder das Problem, man geht es an und es ist gelöst. Funktioniert sehr gut, ist einfach und angenehm. Ja, aber das ist halt leider, es ist halt leider nur Werbung. Es funktioniert, meistens ist es auch so, dass das Waschmittel den Fleck nicht rauskriegt, wie man aus eigener Erfahrung, wenn man Wäsche wäscht, sagen kann. Es ist
man
nicht
muss
einfach.
Mit einer gewissen Unreinheit.
Man muss mit einer gewissen Unreinheit auf dieser Welt leben, so ist es.
Stefan Turner, ein Terminus, der seit 20, 30 Jahren auch immer wieder durch die soziologische Diskussion geistert, Stichwort Komplexität, ist das Wort Komplexitätsreduktion. Mhm. Es gibt eine große, große Sehnsucht vieler Menschen, eben Komplexität heruntergebrochen wieder zu finden auf relativ zwei, drei relativ einfache Thesen, damit man die Welt einfach überhaupt erträgt. Mhm. Dieser Erfolg der neuen radikalen autoritären Rechten in ganz Europa, die Verschwörungserzählungen, mit denen die operieren, die bieten ja genau das. Sie reduzieren die Komplexität.
Nein, sie sagen, dass sie... Das also sie machen ein Theater, in dem sie suggerieren, dass sie Komplexität reduzieren. Oder sie reduzieren es verbal. Aber sie reduzieren natürlich... Sie haben sehr oft dann keinen Plan, wie man wirklich Komplexität reduzieren kann. Komplexität ist, Ursula hat es vorhin gesagt, Komplexität ist was Schönes oder Faszinierendes. Ich finde, Komplexität ist was Schreckliches.
Wirklich?
Es ist nichts Schönes. Das ist das Ende unseres Verständnisses. Und meistens sind es die Netzwerke, die in letzter Zeit eben so wahnsinnig zunehmen. Und deswegen glaube ich, ist die Beobachtung, dass es noch nie so komplex war, absolut richtig. Wissenschaft hat bis jetzt in den einfachen Systemen ein bisschen Komplexitätsreduktion machen können. Ja, dass nicht mehr die Geister und die Elfen und die Götter alles bestimmen, sondern dass es ein paar Regeln gibt, die alles erklärbar machen, auch viel erklärbar machen.
Standardmodell.
Standardmodell. Ja, natürlich.
Habe ich schon gelernt.
Ja. Und eventuell gelingt uns mit diesen großen Datensätzen auch etwas, wo ich nicht weiß, ob das gelingen wird oder nicht, aber eine Reduktion von Komplexität in dem Sinn, dass man stark vernetzwerkte Systeme
auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Muster herauslesen kann, an denen man sich vielleicht orientieren kann.
Genau. Viele dieser Systeme, und das ist die einzige Hoffnung, glaube ich, die es da gibt, ist, kippen sehr schnell. Und bei manchen komplexen Systemen wollen wir, dass sie nicht kippen, und bei manchen wollen wir, dass sie schon kippen. Also wenn was jetzt in einem schlechten Status ist, dann wollen wir, dass es kippt und dann in einen besseren Status kommt. Dass das Klima kippt, wollen wir nicht. Ja? Also ein Riesenteil der Komplexitätsforschung ist diese Kipppunkte an diesen, das sind sehr spezielle Punkte, ab wo es dann kippt und dann nie wieder zurückkommen kann in den ursprünglichen Zustand. Das ist so eine Hoffnung, dass man da neue Landkarten generiert, wo man sieht, da sind diese Kipppunkte und da wollen wir hin und da wollen wir garantiert nicht hin. Wenn man da so ein bisschen Kompass hätte und eine Landkarte, dann wäre, glaube ich, schon ein großer Schritt nach vorne. Dass wir komplexe Systeme richtig managen können, also die Komplexität so reduzieren, dass sie managebar wird und uns verständlich ist, wie wir sie managen, glaube ich, sind wir weit weg.
Ursula Strauss, ich richte meine letzte Frage an Sie und greife noch einmal das Gedankenspiel vom Beginn unseres Gesprächs auf. Sie, wie auch ich, haben jetzt aufmerksam den ganzen Abend zugehört, dem Stefan Turner. Nehmen wir an, Sie spielen diese Komplexitätsforscherin im Santa Fe-Institut in den USA. Eingedenk all dessen, was wir heute Abend gehört haben, würden Sie sie eher als verzweifelte Frau anlegen oder doch eher als eine Kämpferin, die dranbleibt?
Ich würde sie so komplex wie möglich anlegen, was beinhaltet, dass sie eine Verzweiflung in sich trägt und trotzdem weiterkämpft.
Ich bedanke mich für die angeregte Diskussion. Ich bedanke mich für dieses Schlusswort. Vielen Dank an Stefan Turner und Ursula Strauß. Und Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Alles Gute noch.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung Was die Welt zusammenhält mit Ursula Strauß und Stefan Turner im Radiokulturhaus Wien vom 4. Oktober 2024. Moderiert hat Günter Keindelsdorfer. Die Gesprächsreihe Was die Welt zusammenhält findet in Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, dem ORF Radiokulturhaus Wien und Radio Ö1 statt. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf scilog.fwf.ac.at. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Ciao, Baba!